Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema:
Alles Gute zum 30. Master of the Rings.
Ja, alles Gute.
Ja, ihr habt schon gemerkt, wir sitzen hier in illustrer Runde heute zusammen. Der André ist wieder da.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Und auch Christian ist wieder da.
Hallo.
Und ja, schön, dass wir mal wieder von Angesicht zu Angesicht hier sitzen. So Interviews über Skype sind immer blöd. Und Leute, ihr müsst euch darauf einstellen, das könnte jetzt wenig fokussiert heute sein.
Also, wir sind uns sehr sicher, dass wir uns gut amüsieren werden.
Ja.
Beim Zuhören mal sehen.
Genau. Das Thema ist bekannt. Es geht um ein Album von Halloween, das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. Master of the Rings heißt die Platte. Und vorhin, so als Einstiegsgag, haben wir uns so gefragt, findet die irgendjemand eigentlich gut?
Danach kam betretenes Schweigen.
In der Tat.
Aber wir werden mit Sicherheit einiges finden.
Was wir gut finden, Was wir auf jeden Fall, da sind wir uns einig, nicht so gut finden, ist das Cover und die Vinyl-Edition, die Christian hier angeschleppt hat, wo man ganz furchtbar das Halloween-Logo ausgetauscht hat. Also wer die CD von früher besitzt, der weiß, auf diesem Cover, da ist ja eigentlich so ein Silberdruck, eine Prägung ist das, glaube ich.
Und auf meinem nicht.
Genau. Aber schon 2001 bei der Billig-Variante, die André irgendwo gezockt hat, war das schon nicht mehr so. Und auf diesem Vinyl ist, in Anlehnung würde ich mal denken an das wirklich Logo so zu Walls of Jericho. Ne?
Aber das sieht immer noch besser aus als mein Logo. Was ist denn mit dem Kürbis da los?
Es ist wirklich schade, weil dieses glitzernde Logo war das, was mir im Plattenladen als erstes aufgefallen ist von Halloween. Noch bevor ich die Band kannte und wahrscheinlich ein Jahr bevor ich mir die erste CD gekauft habe, war das was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und umso mehr schade finde ich es, dass es dann nicht mehr gemacht wird.
Wisst ihr, was ich wirklich schlimm finde? Mir ist das nie aufgefallen, aber jetzt, wo ihr das sagt, fühle ich mich so schlecht mit dieser Version. Oh. Das sieht so schlimm aus.
Ja.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Fruit Loops nicht anders aussehen als eure.
Also zur Erklärung, mit Fruit Loops meint André die titelgebenden Ringe, die im besten 90er-Jahre Pseudo-Digital-Look, würde ich mal sagen, dieses Album kavazieren. Aber genug von Faxen am Anfang. Fangen wir doch mal wieder, wie üblich, mit der folgenden Frage an. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr mit diesem Album in Kontakt gekommen seid? War es eure erste Begegnung mit Halloween oder vielleicht später oder keine Ahnung was? Haut erstmal raus. Wie war das? Ich gehe davon aus, das ist bei euch wieder eine Gemeinschaftserfahrung.
Ja, tatsächlich. Wir haben ja damals auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Zwangsweise in der Schule und freiwillig nachmittags.
Sehr schön.
Und irgendwie haben wir Halloween dann zeitgleich entdeckt, haben aber beide unterschiedliche Platten zuerst gehabt. Also ich hatte mir dann irgendwie High Life gekauft. Christian kann ja gleich selber sagen, was er sich geholt hat. Ja. Aber ich bin damit tatsächlich erst später mit dem Album in Berührung gekommen. Ich kannte halt die Lieder, die auf High Life drauf waren, als erstes.
Ja, ich habe, wie gesagt, hab ich ja gerade schon gespoilert, dass ich das Cover kannte, gerade wegen diesem leuchtenden Logo und weil Halloween falsch geschrieben war. Wir haben das wahrscheinlich gerade in der Schule gemacht. Zur Erklärung, wir waren wahrscheinlich, weiß ich nicht, in der 7. Klasse oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Und es hat dann aber noch ein Jahr gedauert, glaube ich bis 95, 96, so, dass ich dann ein Review gelesen habe. In der Bravo.
Bravo war die Jugend der 90er zum Metal verdorben, kann man sagen.
Das ist mir vorbeigegangen.
Ja, da kam halt eine Zwei-Sätze-Rezension von The Time of the Oath und das hat gereicht, damit ich mir das gekauft habe. Ja, tatsächlich.
Zwei Sätze. Halloween haben ein neues Album, es heißt The Time of the Oath.
Nee, einer von beiden Sätzen war auch falsch. Ich glaube, einer von beiden Sätzen war: besonderes Highlight, die romantische Ballade The Time of the Oath. Und wenn man sich das Stück anhört, ist es ein düsterer Metal-Song, aber alles anderes als eine romantische Ballade. Trotzdem, danke Bravo, ich habe eine hervorragende Band für mich entdeckt und wir dann gemeinsam ja, mein nächster Schritt war dann Master of the Rings und High Life. Ich weiß nicht, welche ich als erstes gekauft habe.
Ich glaube, ich habe mir die ganz oft bei dir angehört und dann erst später gekauft. Deswegen habe ich auch diese Band nicht mehr so.
Und ich denke, wir werden gleich was zu der Geschichte der Band und dieses Albums noch sagen. Aber das zeigt ja irgendwie auch, dass meine Brille dann auch anders ist als von vielen, vielen anderen. Ich musste mich erst an Michael Kiske gewöhnen.
Das geht mir ganz genauso.
Während es bei allen anderen genau umgekehrt war.
Ja, genau. Und ja, unter anderem dank dieses Albums.
Also bei mir ist es wirklich so, ich kannte Halloween vorher. Es dauert jetzt ein bisschen länger, wie immer.
Ich trinke einen Schluck.
Prost, genau. Also wenn ihr hier Geräusche hört, wir frönen natürlich weiterhin dem Cola-Konsum. Wir haben auch noch Kekse hier, falls jemand möchte. Die stehen da hinten auf der Couch. Könnte nur dann für die Geräuschbelästigung etwas blöd sein. Ja, woher kenne ich Halloween? Ich kannte zuerst Gamma Ray, habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Im Müller-Prospekt war Land of the Free abgebildet für 25 Mark. Das war so das Taschengeld, was man hatte. Ah, komm, kannst du dir ja mal kaufen. Und ich war dann, kann nur Wochen später gewesen sein, bei irgendeinem Elektromarkt in Essen, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß. Den gibt es auch seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr, vielleicht sogar noch länger. Und da gab es dann Walls of Jericho. Und das habe ich mir in der Tat gekauft, als erstes Album, das ich jemals von Halloween besessen habe. Und ich weiß noch, ich habe da auch gedacht, wie, ist schon wieder Kai Hansen, ist der jetzt überall dabei? Weil kurz danach habe ich mir Blind Guardian gekauft und da war er als Gastgitarrist dabei. Und ich habe nur gedacht, gibt's nur Kai Hansen auf dieser Welt? Er wäre manchmal vielleicht nicht schlecht, weil ist eigentlich ganz cool, was er macht. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann das so ganz genau war. Mitte der 90er. Und ich glaube, Time of the O's gab es da noch gar nicht. Weil das Erste, was ich dann mit Andy Deris gehört habe, müsste die Single Power gewesen sein. Die steht irgendwo da drüben, auch noch im Regal sogar. Das war das Erste, was ich jemals von Halloween mit Andy Deris gehört habe. Und jetzt könnte ich es auch nicht beschwören, ob ich Master of the Rings halt vor Time of the O's gehört habe oder danach. Ich meine aber wirklich, es wäre danach gewesen. Weil ihr kennt das, so früher hat man sich nicht im Monat irgendwie 20 CDs gekauft.
Nee, wovon auch.
So jeden 20. Monat eine so ungefähr. Nein, so schlimm war es nicht, aber genau. Und ja, was Christian eingangs schon sagte, man muss jetzt ja mal Master of the Rings im Gesamtkontext betrachten. Was fällt euch denn dazu ein? Klar, Andy Deris, neuer Sänger.
Genau. Wir haben ja hier eine Konstellation wie bei einigen Bands mit einem, ja, legendären, dominanten Sänger aus der Vergangenheit, an dem sich irgendwie jeder neue Sänger messen muss. Das hat in vielen Bands ja schon zu Kontroversen geführt, das kennen wir alle. Und auch bei Halloween. Aber es ist, wie gesagt, wie Christian das ja schon gesagt hat, für uns ja ganz umgekehrt. Also wir haben Halloween kennengelernt mit Andy Deris, fanden das beide großartig, haben dann irgendwann auch Michael Kiske schätzen gelernt, aber so dieses Problem dann, dass alle mal der Kiske-Phase hinterhergeweint haben, das hatten wir halt nie.
Also jedenfalls ich nicht. Ja, also die Situation war sogar noch schlimmer für Halloween, als die das Album rausgebracht haben, weil die ja auch vorher ein anderes Album veröffentlicht hatten namens Chameleon. Und das ist völlig vom Bandsound abgedriftet. Jeder durfte mal irgendeinen anderen Stil mit reinbringen und das hat den Fans überhaupt nicht gefallen. Und dann kommt noch ein neuer Sänger und ein neuer Schlagzeuger. Und die Vorzeiten waren eigentlich denkbar schlecht für dieses Album.
Oh ja, also Chameleon ist, glaube ich, ich verstehe bis heute nicht warum, ich finde es eigentlich ganz gut, um bei den Kontroversen zu bleiben. Chameleon ist sicherlich ein spezielles Album, das nicht schlecht ist, aber es passt halt in dieses Weltbild der Leute überhaupt nicht rein. Leute wollen den Kram von Keeper of the Seven Keys hören. Ich glaube, man fand auch schon Pink Bubbles Go Ape nicht wirklich gut.
Das ist auch schon sehr umstritten.
Allein schon vom Titel und vom Cover-Artwork ist das schon sehr speziell. Und ja, klar, Michael Kiske ist ein Ausnahmetalent, was den Gesang angeht. Aber der Andy Deris sind ja auch nicht schlecht. Aber er klingt natürlich vollkommen
anders.
Vollkommen anders, der Mann ist vollkommen berührt quasi. Nein, kann man ja nicht wegdiskutieren. Andy Deris klingt vollkommen anders. Wie würdet ihr das sehen? Was ist der Hauptunterschied zwischen Michael Kiske und Andy Deris?
Ja, Gewicht. Andy Deris klingt rauer. Er hat mehr Crunch in der Stimme. Weniger operettenhaft, aber dafür mehr eine Rockstimme und ein ganz anderes Charisma.
Das hätte ich nämlich auch gedacht. Michael Kiske ist wahrscheinlich so der Prototyp eines Power-Metal-Sängers, der dem alle nacheifern und wo sagt, so, wenn man das kann, die hohen Töne und den Wiedererkennungswert super. Aber Andy Deres, ja, der hat vorher in einer Rockband gespielt, die jetzt nicht wirklich Power Metal gemacht hat, Pink Cream.
Pink Cream 69.
Ja. Und der hat aber auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert in der Stimme, finde ich. Und ich habe jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir bei Spotify diese Coverversion von I Stole Your Love angehört, von Kiss, ne? Gesungen von Andy Deris. Und da habe ich gedacht, das klingt an manchen Stellen wirklich so ein bisschen wie Paul Stanley. Also so diese Hardrock-Stimme, das ist so eine ganz andere Nuance, die er bedient. Das merkt man auch in den Songs. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass Halloween das dann ausgebaut haben und als Stärke, dass er also nicht versucht hat, wie Kiske zu klingen. Das versucht er live manchmal. Oder versuchte er, bevor Michael Kiske wieder zu Halloween kam.
Ja gut, da war ja eine lange Zeit zwischen. Also.
Aber ich fand das eigentlich sehr, sehr angenehm und vielseitiger tatsächlich auch als Michael Kiske.
Also ich weiß, jetzt aktuell ist gut, ist ja auch schon wieder länger, sind ja beide bei Halloween zu sehen und zu hören. Es gibt ja auch eine Live-DVD oder Blu-ray oder was auch immer. Und wenn man dann die beiden so nebeneinander stehen sieht, ja, Michael Kiske ist wahrscheinlich rein vom Klangbild her der irgendwie die klarere Stimme am Ende hat. Aber der Entertainer ist auf jeden Fall Andy Deris. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Ich mag Michael Kiske, er kann super singen. Mhm. Aber ich finde immer, neben Andy Deris wirkt er gerade, was so das Bühnencharisma angeht, fast schon ein bisschen blass. Also wenn Deris nicht da wäre, würdest du es nicht merken. Aber wenn du beide nebeneinander auf einer Bühne stehen hast, der eine ist der Unterhaltende.
Ich finde das auch gut, dass Halloween tatsächlich diese Lösung gefunden hat mit beiden Sängern, weil es mich unendlich traurig gemacht hätte, wenn Andy Deris nicht mehr bei Halloween dabei gewesen wäre.
Man muss ja auch geht's ja bestimmt um Cash.
Ja, nee, also man muss ja auch sagen, das Halloween von heute ist ja nicht mehr das Halloween aus den 80ern, also auch vom Songwriting und von dem, was die Band eigentlich ist, ist ja Andy Deris eigentlich ein ganz zentraler Input, auch songtechnisch und so.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ich hätte auch Michael Kiske keine Deris-Songs singen sehen, wobei er das allerdings bei der Tour sogar gemacht hat. Ich meine sogar, das Stück Why hat auch manchmal Michael Kiske gesungen. Mhm. Spannende Sache, aber ich glaube, dass die so den Maiden-Schritt gegangen sind und gesagt haben, okay, hier wird jetzt niemand gefeuert, sondern du kommst jetzt mit dazu, das war, glaube ich, ein guter Schritt.
Zumal das Album richtig gut ist, was sie dann zusammen gemacht haben.
Ja, ja, wie heißt es denn?
Halloween. Und ganz ehrlich, der Anfang von Skyfall, wo dann mal Kai Hansen auch mal wieder sich bequemt hat, seine Stimme auszupacken, da ist mir schon auch Gänsehaut so ein bisschen den Rücken runtergelaufen.
Ja, aber komm, Skyfall war oder ist doch garantiert eine für Gamma Ray geschriebene Nummer gewesen. Das kann mir keiner erzählen. Das passt genau in das Gamma Ray Sci-Fi-Gedönse, das die 97, 99 gemacht haben. Das klingt so wie die inoffizielle Fortsetzung von Somewhere Out in Space.
Ah, das wär aber bitter. Ist der Kai so faul geworden, weil er sonst ja keinen Song geschrieben hat. Aber wir reden doch gar nicht über das Album. Wir reden doch über ein ganz anderes Album. Ne?
Genau,
kommen wir mal zurück. Nein, wir haben, also in gewisser Weise haben wir über das Intro ja gesprochen. Das heißt ja Irritation. Und
ja, es hat für etwas Irritation.
Das herrscht hier ja auch teilweise. Ja. Irritation,
ja, also Irritations, so heißt das Intro von Master of the Rings. Irritation gab es im Vorfeld bestimmt einige bei diversen Hörern. Über das wunderbare Chamäleon-Album und ja, die Situation ist ja noch ein bisschen vertrackter. Wo fängt man da am besten eigentlich an? Also Halloween waren ja wie eigentlich alle Bands, die in den 80ern Metal gemacht haben, bei Noise Records unter Vertrag. Und so wie ich das mal gelesen habe, haben sie dann nach Keeper 2 einen Plattenvertrag mit der EMI oder EMI geschlossen, was aber eigentlich ein Vertragsbruch ihres Verhältnisses zu Noise Records war, was dann irgendwie zur Folge hatte, dass Pink Bubbles Go Ape in Deutschland nicht veröffentlicht werden durfte. Also du musstest es dir irgendwie importieren oder so. War bestimmt so der, ja, wie soll man das sagen, der Entwicklung der Band nicht zuträglich. Als nächstes kam dann Chamäleon und ist ja, glaube ich, auch kommerziell nicht unbedingt gut angekommen. Und vor dem Hintergrund haben Halloween ihren Plattenvertrag mit der, wie heißt es jetzt eigentlich, EMI oder EMI?
EMI.
Ich denke auch. Ja. haben den ja verloren und dementsprechend kann man ja wirklich sagen, die standen, glaube ich, so 93, 94, hatten sie gar nichts. Kann man, glaube ich, ruhigen Gewissens so sagen. Und tja, was macht man dann? Dann schreibt man einen Song, der heißt Ich bin der einzige Überlebende. Also, der hat, glaube ich, nichts wirklich damit zu tun, aber das ist halt der erste richtige Song auf diesem Album, das Halloween dann in dieser neuen Besetzung aufgenommen haben. Eben schon erwähnt mit Andy Deris am Gesang und auch neu mit Uli Kusch am Schlagzeug. Ich weiß gar nicht, Ingo Schwichtenberg, war der da schon verstorben?
Erst später, glaube ich.
95, glaube ich, ne? Ist das erst passiert. Für die, die es nicht wissen, Ingo Schwichtenberg war der Schlagzeuger und hat sich das Leben genommen. Soweit ich mich erinnere, hat er sich in Hamburg vor eine U-Bahn geworfen. Irgendwann in den 90ern. Ich meine, 95 war das. Oder 94. Traurige Ereignisse waren hier noch nicht so dabei. Aber gut. So, kriegen wir jetzt den Dreh wieder hin. Wir haben gesagt, Soul Survivor ist der erste richtige Song nach dem Irritation betitelten Intro, was natürlich auch eine, wie soll man das sagen, eine Anbiederung, eine Reminiszenz an selige Keeper-Tage ist, weil die Intros von den Alben hießen so ähnlich.
Aber es ist auch schon ein Hint, dass nicht alles ernst gemeint ist auf dem Album. Ne? Die veralbern sich ja öfters auch mal ein bisschen selbst.
Das haben die dann aber auf den Folgealben immer gemacht. Also sowohl was das Booklet-Artwork angeht mit den, was weiß ich, kiffenden Kürbissen. Oder so.
Und selbst auf den Keeper 2 sind ein paar witzige Sachen drauf.
Ja, ja natürlich, das war ja schon immer so. Also Sachen wie Rise and Fall waren ja auch nicht nur eindeutig, zweideutig, die waren absolut lustig gemeint. Also
Gorga will eat you.
Er ist ja noch älter. Ja, das Soul Survivor, ja. Was fällt euch denn zu dem Song ein, dem eigentlichen Opener?
Ich finde den Anfang mega gut. Also wie dieses Lied anfängt, dann so mit diesem Gitarre und dann mit diesem Di-Di-Di-Di-Di und wie das dann so richtig abgeht. Also das ist meiner Meinung nach immer noch nicht der klassische Halloween-Sound von früher, so mit Double Bass und so ab, sondern irgendwie anders, ein bisschen galoppierend vom Rhythmus, aber unglaublich eingängig und eigentlich erstmal so ein Statement. Das ist auf jeden Fall ein Song, den ich richtig gut finde. Lustigerweise in einem Review irgendwo Metal.de oder Power Metal oder irgendwo stand, dass das kein günstiger Opener ist, was ich halt überhaupt nicht finde. Ich glaube, die haben auch jahrelang ihre Live-Konzerte mit dem Song eröffnet und das funktioniert hervorragend.
Ja, finde ich auch. Und Andy Deris kann es gar nicht erwarten, sich vorzustellen. Er macht nämlich vor seiner ersten Strophe schon Tschu, 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 ah, oh yeah, ah, und sowas alles.
Ja, und ich habe die Indianer, ah,
ja, genau. Also, kann es gar nicht erwarten und ein toller Refrain, tolle Soli, was eigentlich auf die meisten Songs dieser Platte eigentlich zutrifft.
Habt ihr den Text verstanden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht. Also Soul Survivor heißt ja einziger Überlebender. Soul Survivor of a Kill Without Alert. Verstehe ich nicht. Also klar, ich verstehe, was es heißen soll, aber die Botschaft verstehe ich nicht.
Ja, also für mich klingt das nach einem blutigen Gemetzel, das man überlebt hat, ohne vorgewarnt zu werden.
Ist das autobiografisch?
Ich hoffe nicht.
Na gut, vielleicht ist es ja auch symbolisch gemeint, ja. Eine gescheiterte Beziehung oder sowas. Das kann ja auch sowas bedeuten.
Eine
aber,
gescheiterte Bandphase.
We need more information. Schreibt's in die Kommis.
Ich kann euch da textlich nicht weiterhelfen, aber ich mag den Song.
My Comrade Fighters Been Sent Astray. Ja, meine Kameraden. Sehr interessant.
Ja, es ist also, aber auf jeden Fall natürlich eine Ansage. Ne? Man hat überlebt als Band. Und
das glaube ich nämlich auch.
Das ist also wahrscheinlich auch nicht durch Zufall das erste Stück. Das letzte heißt ja Still We Go. Das ist dann wahrscheinlich am Ende die Feststellung. Ne? Uns gibt es noch und wir können auch noch was. Und Soul Survivor ist dann so ein bisschen der bescheidene Anfang sozusagen. Ne? Uns gibt es noch.
Ich fand auf jeden Fall bei dem Song das Riffing für die Strophe, für Halloween, absolut untypisch. Mhm. Das ist so, das ist mir jetzt wirklich sehr bewusst aufgefallen, als ich gestern oder vorgestern so abends halt nochmal so angemacht habe und dachte, das klingt aber nicht wie so Mitte der 90er, nach so einem klassischen Riff aus der Zeit. Also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und Songcredits, Weikart und Deris. Also auf der Chameleon-Scheibe hätte es das nicht gegeben. Da hat jeder seine eigenen Songs gemacht und sein eigenes Ding. Also okay, hier ist es ja wahrscheinlich so, dass Weiki komponiert hat und Andy Deris den Text geschrieben hat. Zumindest meine ich das mal so gelesen zu haben, aber ist schon wieder ein Schritt in eine andere Richtung, würde ich mal denken.
Auf jeden Fall. Und das kommt ja häufiger vor. Ne? Auch bei Where the Rain Grows, Perfect Gentleman. Also da, die haben wohl In the Middle of the Heartbeat. Also mehrere Songs wurden von beiden geschrieben.
Genau. Wie gesagt, bei Chameleon, nö. Waren alles, wie hat das mal jemand so schön gesagt? Das ist wie ein Solo-Album, das drei Leute gemacht haben. Und die hat man dann zusammengepackt. So, so quasi. Ja,
so klingt es auch.
Ha, kann man so sehen. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, auch wenn das jetzt wieder für kontroverse Diskussionen sorgen könnte. unpopuläre Meinung.
Ja, aber du hast doch recht. So dieses Riffing, die Gitarrenarbeit überhaupt, das ist nicht so irgendwie der Power Metal von Halloween aus den 80ern. Das ist auch nicht das, was in der Zeit sonst so üblich war.
Die sind in den 90ern angekommen mit dem Album.
Könnte man vielleicht also man erkennt das trotzdem sofort wieder, die Band. Ne? Das liegt an der Gitarrenarbeit, das liegt auch ganz klar an der Bassarbeit. Also da muss man ja, einfach klar sagen.
Das ist so.
Markus Großkopf erkennt man in einer Metal-Band sofort wieder. Der spielt irgendwie ganz anders als die meisten.
Ja, ja, finde ich auch. Toller Bassist.
Merkt man auch direkt beim nächsten Song, der dann kommt. Where the Rain Grows. Da dudelt er, glaube ich, sehr auf seinem Bass im Intro-Part rum. Mit so Steve Harris-mäßig in ganz hohen Regionen ist er da unterwegs. Ja, genau. Where the Rain Grows, wenn ich mich nicht völlig irre, war das eine von insgesamt 4 Singles von dem Album. Soul Survivor, glaube ich auch. Aber zu Where the Rain Grows gab es auf jeden Fall noch ein Video. Dazu kommen wir aber später. Spoiler. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Where the Rain Grows, auch wieder eine... ja, Kollaboration zwischen Andy Deris und Michael Weikart. Single mit Video. Ich glaube, auf dem High Life Album ist das der letzte Song des regulären Sets. Kann das sein? Also auf jeden Fall eine Nummer, die scheinbar beliebt war oder beliebt geworden ist zur damaligen Zeit. Where the Rain Grows. Tja, was fällt euch denn dazu ein? Nicht viel.
Ist schneller als Soul Survivor. Trotz wäre auch ein guter Opener gewesen, sicherlich. Und ein klassischer Halloween-Song mit Twin-Guitars, also Twin-Leads und auch wieder tollen Soli und tollen Chorus, ja.
Also meine Haupterinnerung ist tatsächlich, dass ich damals mit meinem Schulenglisch, ja, wo der Regen wächst, ah ja, da haben wir ja drüber noch geredet.
Also das ist auch eine Sache. Ich würde ja behaupten, dass ich Englisch doch einigermaßen kann und dass ich auch in der Lage bin, Texte zu verstehen. Aber bei diesem Album im Speziellen tue ich mich da auch heute noch unglaublich schwer. Und auch Where the Rain Grows, ich verstehe nicht, was mir das sagen soll.
Das ist eine Metapher, aber was für ein...
Ja, was soll denn das heißen? Wo wächst denn der Regen? Am Himmel, oder?
Ja, also manche Songs von Halloween haben ja auch ein bisschen so einen christlichen Hintergrund. Vielleicht Gott... Weiß man nicht. Man weiß es nicht.
Also das war tatsächlich ein Lied, was ich lange Zeit meistens, also ich habe es gehört, aber es war jetzt nicht der Grund, warum ich das Album gehört hätte, sondern es war eines von den dazwischen sozusagen von den Liedern. Habe es mir jetzt in der Vorbereitung noch ein paar Mal angehört, habe gedacht, doch, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Aber das war nie so bei den Liedern dabei, die für mich so meine Lieblingslieder von Halloween waren tatsächlich.
Okay. Aber irgendwie, ich glaube, auf der letzten Tour, also auf den, nee, nicht auf der letzten, auf der Pumpkins United war der dabei, glaube ich. Ne? Zumindest, wenn ich, es gibt ja irgendwie einen Live-Mitschnitt davon, United Alive oder so heißt der, und da, meine ich, ist er auch dabei.
Ja.
Wo ich sowieso sehr erstaunt war, weil es waren, glaube ich, aus dieser Master of the Rings-Ära ist, glaube ich, mehr dabei als von Time of the Oath, oder? Oder ja, habe ich das jetzt völlig falsch
gemacht? Ja, also da von Time of the Oath wird leider wenig gespielt. Power wird meistens gespielt und Also Forever in One. Ja, das wird auch noch gespielt. Aber das ist leider, glaube ich, die beiden einzigen bei Master of the Rings sind, glaube ich, mehr Live-Kandidaten immer noch dabei. Ja.
Erstaunlich, oder?
Ja, das ist aber auch das Problem, dass du als Band hast, wenn es dich schon so lange gibt und du so dermaßen viele Alben hast.
Ja, aber trotzdem spielen sie Halloween und Keeper of the Seven Keys. Ja, die dauern zusammen eine halbe Stunde und da kannst du ja mal entspannt.
Das haben sie aber auch lange mal nicht gemacht. Ne?
Ja, stimmt natürlich, klar. Warum haben sie das nicht gemacht? Die Frage wird im nächsten Song auch nicht beantwortet.
Why?
Why? Obwohl er genau diese Frage... Okay, die Überleitung war scheiße, gebe ich zu.
Der Meister der Überleitung hat wieder zugeschlagen.
Boom! Why? Genau, why?
Ich mag den Song, aber keiner kann mir erzählen, dass das Power Metal ist.
Nein, auf jeden Fall ist das kein Power Metal. Und vor allen Dingen, es ist die erste Nummer auf einem Halloween-Album, die komplett von Andy Deris komponiert ist.
Und... das hört man.
Das hört man auf jeden Fall. Sie klingt zu keiner Sekunde wie die beiden Songs davor. Sie klingt auch nicht wie irgendein Song, den Halloween vorher gemacht haben, würde ich behaupten. Aber wenn man halt Andy Deris kennt, erkennst du sofort, dass das eine Nummer von ihm ist, würde ich mal behaupten. Er hat einen ganz anderen Ansatz, Songs zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ich glaube, das ist auf der Keeper of the Seven Keys Legacy. Gibt es ja ein Live-Album von... Und da erzählt er irgendwie auch, wie er Songs komponiert. Erzählt er irgendwie, ich sitze meistens so zu Hause vor der Glotze mit der Gitarre.
Ja.
Also er probiert einfach aus. So ungefähr würde ich das mal verstehen und merkt dann, ach, das war ja eigentlich ganz cool. Wie war denn das? Und ja, also dieser Song, würde ich behaupten, klingt wie keiner der beiden davor. Generell nicht wie irgendwas davor, aber ich finde ihn sehr cool. Auch wenn ich hier eine Sache wieder nicht verstehe, ist das jetzt wirklich christlich oder ist das eben nicht christlich? Das habe ich auch nie verstanden.
Ich mag das Stück auch sehr gerne. Und für mich ist das ein Stück über die Theodizee. Das heißt über die Frage, wie kann Gott zulassen, dass das ganze Übel in der Welt ist?
Wenn er doch allmächtig ist.
Wenn er doch allmächtig ist. Also davon handelt das Stück, denke ich, also offensichtlich. Und es ist also, denke ich, schon aus einem christlichen, es ist christlich und kritisch, würde ich sagen. Es ist christlich, aber auch mit einer kritischen Nachfrage. Wie kann das sein, dass ein allmächtiges Wesen so etwas zulässt? Was Halloween hier auch ein bisschen von Striper und ähnlichen Kollegen unterscheidet, denke ich mal, ne? Weil das ist halt eine kritische Komponente und ein toller Song, also ein super Refrain, und dass er so anders klingt, wer weiß, ob er das nicht für seine Vorgängerband schon geschrieben hatte, das weiß ich nicht, ne? kann ich jetzt auch nicht unterstellen, aber ich weiß, dass Andy Deris Pink Cream 69, wo er vorher gesungen hat und wo er fast jedes Lied auch, glaube ich, geschrieben hat, irgendwann gefeuert wurde, weil seine Songs zu melodisch wurden. Und die wollten in die Grunge-Ecke.
Ja, stimmt, das habe ich auch mal gehört.
Und da kann ich mir vorstellen, dass so das ein oder andere Stück da schon mitgebracht wurde.
Dann ist das vielleicht der Song, weswegen er gefeuert wurde, weil er zu melodisch ist. Denn er ist sehr melodisch und eingängig.
Andy, you're out. Why? No, stop singing.
No melodies.
Ja, aber man merkt wirklich, dass das Lied auch für seine Stimme wirklich so geschrieben wurde. Also da kann er seine Stärken voll rausspielen.
Das ist mir auch aufgefallen, weil ich glaube, bei den Songs, also bei den beiden davor, hast du gedoppelte Gesangsparts. Ne? Also dass er eine hohe und eine tiefe Stimme singt, und hier hast du wirklich nur die richtige Stimmlage für ihn und keine zweite Stimme drüber oder drunter oder wie auch immer man das jetzt fachmännisch nennen möchte. Er singt alleine, nicht mit sich selbst im Duett. Komm, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Wir sind ja keine hoch ausgebildeten Musikwissenschaftler. Wir sind nur Idioten, die über Musik reden möchten.
Ja.
Ja.
Ein bisschen Interpretationsarbeit und Textarbeit, wie es sich für Lehrer gehört.
Ne? Genau.
Und ich repräsentiere das Proletariat.
Und du machst die IT.
Genau, ich mache die Technik hier. Die läuft übrigens.
Stimmt.
Genau, why, ja. Eine Solo-Komposition von Andy. Als nächstes kommt dann eine Solo-Komposition von Mr. Roland Grapo, mit dem ich ja nie so ganz warm geworden bin, muss ich gestehen.
Ich habe sogar ein Solo-Album von dem. Dieses weiße Cover, mit dem wurde er so eigentlich
auf. Oh ja. Da hattest du immer den Plan, weil das sah aus wie so diese Klassik-CDs, die man in der Schule hatte. Du hast gesagt, ich nehme die mit, stell die da ins Regal und guck mal, ob einer das merkt, dass das gar nicht dahin gehört. Die hat das irgendwann gemerkt.
Wir haben doch auch mal Musikunterricht Rhapsody unserer Musiklehrerin vorgespielt.
Ja, sie fand es durchaus interessant. Ja.
Also ihr wisst schon, interessant ist die nette Form von Scheiße. Ne?
Bei mir nicht. Aber es führt zu Missverständnissen, wenn ich das sage.
Ja, genau. Wie findest du das interessant?
Ja, Mr. Ego. Ja, ist ganz anderer Song als alles, das meiste, was Halloween je gemacht hatten. Und es hat Groove, es hat Rhythmus.
Und Rhythmuswechsel.
Wechsel, genau. Und eigentlich einen ziemlich guten Refrain, finde ich. Und ein episches Solo, das im Video rausgeschnitten wurde. Aber über das Video wollten wir noch gar nicht sprechen.
Genau.
Da habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt, als das Solo rausgeschnitten wurde im Video.
Einen Herzinfarkt bekommen, als in dem Solo das Video rausgeschnitten wurde.
Das Video versuche ich seitdem aus meinem Kopf rauszuschneiden, wenn ich das Lied höre.
Mr. Ego.
Mir war nie klar, dass das Lied 7 Minuten lang ist.
Ah, doch, das war mir schon
das gar nicht vor.
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, ja. Ja. Wir könnten wieder über Virgin Steel reden. Also ich mag den Song auch sehr gerne. Aber das ist auch so lustig, wenn man sich dann im Endeffekt mal überlegt, dass Halloween angetreten sind, um irgendwie an ihr glorreiches 80er-Zeug anzuknüpfen. Dann sind sie ja mit Pink Bubbles Go Ape und Chameleon irgendwie andere Wege gegangen, wurden dafür harsch kritisiert. Und das war dann jetzt sozusagen die Wiedergeburt des klassischen Sounds. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht klassisch.
Nee, richtig.
Das ist das Lustige. In keinerlei Hinsicht.
Doch, doch. Also hier, also, Where the Rain Grows könnte man am ehesten irgendwie noch in einer Ära von Keeper.
Ist das jetzt gemein zu sagen, dass die beiden Songs, die am meisten nach den alten Halloween klingen, eigentlich die beiden schwächsten auf dieser Platte sind?
Also wenn du es damit Still We Go meinst, dann meine ich das schon. Ja, finde ich das auch. Ja, aber das ist, kommt ja gleich erst.
Genau. Ich habe ja eingangs gesagt, mit Herrn Grapo bin ich nie so hundertprozentig warm geworden. Ich weiß nicht, ich mag seine Komposition nicht so gerne. Das ist aber, das hat nichts, also ich habe keine Erklärung dafür.
Ich habe mir das angeschaut bei den anderen Songs auf der Platte, würde ich auch sagen, die sind von ihm die eher schwächeren, aber den würde ich da ausklammern,
ja,
weil der richtig gut ist.
Sehe ich auch so.
Ich weiß, ich fand ihn damals sehr irritierend, weil er ja diesen Taktwechsel zum Refrain hin hat. Das ist ja auf einmal alles anders und du denkst, ah, jetzt kommt, nee, Moment mal, was soll denn das jetzt?
Das fand ich gerade gut.
Ja, aus heutiger Sicht finde ich das auch gut, aber damals war das so, nee, so ist das falsch.
Weil noch verrückter, das dann als Single auszukuppeln und auch noch ein Video dazu zu drehen.
Es war sogar, hat es damals ja wirklich noch gegeben, eine EP war das sogar. Also es waren noch ein paar mehr Tracks drauf damals. Also ist ja, Leute, ist so lange her, da gab es noch Singles, ne? Also so echt physisch, als Tonträger. Und Mr. Ego war wirklich eine EP. Ich weiß nicht, was noch alles drauf war, könnte man jetzt nachgucken, aber angeblich, also habe ich mal gelesen, ist dieser Song Michael Kiske gewidmet.
Mr. Ego. Ist das dann vielleicht eine ganz besondere Sache, dass der Refrain nicht nach oben geht, sondern mehr nach unten in der Melodieführung? So nach dem Motto, man muss nicht hoch singen können, man kann auch in niedrigen Tonfrequenzen gute Melodien haben.
Weiß kann ich nicht. Sein, ne? Aber wie lustig wäre es denn jetzt, wenn das wirklich so wäre und Halloween den Song heutzutage noch live spielt?
Und aber, gesungen von Michael Kiske. Ja.
Aber das würden sie nie machen, denn Roland Grapo ist ja ziemlich beleidigt mittlerweile und hat schon verkündet, seine Songs würden ja heutzutage nicht mehr gespielt werden und das wäre eine Verschwörung. Dieses ganze Line-Up würde irgendwie totgeschwiegen mit dem neuen Line-Up und ich glaube, der ist mittlerweile ziemlich beleidigt und das würde, glaube ich, an der Live-Aufführung von Mr. Ego auch sehr unwahrscheinlich machen.
Bis wann war der denn dabei? Der
Dark Ride.
Also das ist ja eigentlich die Besetzung der Alben sozusagen, die ich als erstes gehört habe und die mir auch am meisten gefallen hat zunächst erstmal.
Also das letzte Album in diesem Line-Up war wirklich dann The Dark Ride. Danach sind dann ja Roland Grapo und auch Uli Kusch gegangen worden, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Also die wollte nicht, aber es gab irgendwie die heiße Diskussion über die ja angeblich so düstere Ausrichtung von The Dark Ride. Wenn man sich das heute anhört, denkt man, ist totaler Black Metal. Ne? Also
ich weiß noch, der Mikey hat damals in einem Interview gesagt, dafür habe ich mir nicht das Gitarrespielen beigebracht, um solche Songs zu spielen. Also da war, glaube ich, echt dicke Luft.
Und dabei finde ich The Dark Ride richtig gut.
Ja,
die klingt dann auch wieder ganz anders.
Sie klingt anders, aber also ich glaube, als das rausgekommen ist, wann war das? 2000 irgendwo in der Ecke. Ne? Damals ist das bestimmt schon als düster durchgegangen. Heutzutage lachst du dich kaputt, wenn jemand dir erzählt, boah, das ist so eine düstere, brutale Scheibe oder so. Aber es ist schon, vom Riffing her ist das schon auf jeden Fall anders, The Dark Ride. Aber das Lustige ist ja, es hieß, Uli Kusch und Roland Grapo wären ja für diesen Sound so verantwortlich gewesen. Aber den Großteil der Songs hat Andy Deris komponiert. Das ist dann der Punkt, wo ich das ganze Thema nicht verstanden habe. Weil Andy Deris hat ja gefühlt immer so die Hälfte der Songs komponiert. Ab Time of the Oaks würde ich mal denken, so ungefähr. Und das habe ich da nicht verstanden. Also wie können denn der Schlagzeuger und der Gitarrist für die Grundausrichtung eines Albums angeblich verantwortlich sein, wenn sie die Hälfte der Songs gar nicht komponiert haben? Weil wenn du 10 Songs hast, 5 hat Deris geschrieben, bleiben noch 5 übrig. Vikey hat auch mindestens 2 geschrieben. Ja, dann bleiben ja nur 3 übrig, die dann Roland Grapo komponiert haben kann.
Möglicherweise war hinter den Kulissen irgendwas noch, was wir nicht wissen.
Ja, das kann sein. Also ich glaube, Vikey hat auch erzählt, seine Tonspuren wären ja gelöscht worden und dann hätte Roland Grapo die neu aufgenommen oder so. Also, habe ich mal so gelesen.
Oh, ganz übel.
Aber wir haben sie damals live gesehen. Das wirkte nicht so, als das kann man sich heute gar nicht vorstellen, oder? Wir haben sie in der Zeche in Bochum gesehen. Halloween in der Zeche in Bochum auf der Dark Ride Tour. Kann man sich nicht vorstellen. War Vorband nicht Rhapsody?
Das kann sogar sein.
Das kann müsste sein. Man mal nachgucken.
Ich vor.
Ja. Und da wirkte es nicht so, als hätten die irgendwie nennenswerten Beef. Also, nee. Weil die Stimmung muss ja eigentlich schon vorher schlecht gewesen sein. Also wenn man dann im Nachgang solche Schritte einleitet.
Die Frage ist, wie merkst du das bei solchen Bands? Ich habe es, glaube ich, nur einmal bei Stratovarius gemerkt, als die mittlerweile gar nicht mehr miteinander gesprochen haben, aber noch aufgetreten sind.
Ja gut, Stratovarius sind ja auch, beziehungsweise Herr Tolkien, ja. Ist ja ein Thema. Da könnte man wahrscheinlich 3 Podcast-Folgen drüber machen und hätte trotzdem noch nicht alles Skurrile da so zum Besten gegeben, was er sich so geleistet hat. Ich sag nur, hey, ich pack meine Sache nicht auf Spotify. Oh, mach ich doch. Nein, ich nehme sie wieder runter.
Ja, du hattest darüber gesprochen.
Stimmt, ja. Also das war schon eine sehr interessante Sache.
Und ich kündige was Riesiges an und da passiert erstmal jahrelang gar nichts mehr. Oder?
Ja, das kennt man ja von vielen. Ja, von vielen, aber bei gerade off-topic, aber bei Timo Tolki ist das ja leider wirklich sehr oft, dass er mit viel Brimborium-Sachen angekündigt hat und dann ist einfach wirklich mal gar nichts passiert. Er hat ja auch irgendwann ein Crowdfunding-Versuch zu machen für seine nächste Band. Und er wollte gar nicht so viel Kohle haben. Ich glaube, er hat noch nicht mal $1,000 zusammengekriegt, wenn ich mich gerade nicht irre. Und das ist schon bitter. Also eine deutlichere Abfuhr von den eigenen Fans kann man ja nicht bekommen, oder?
Und das haben Halloween nie gemacht. Denn die Wahl gab es immer, muss man sagen. Ne? Ja. Viele haben gesagt, oh, jetzt kommt die große Reunion mit Michael Kiske. Nein, die waren immer da. Die waren immer da.
Und auch immer überaus erfolgreich. Also ich habe, ich muss selbst mal überlegen, wie ich es richtig ausdrücken muss. Weil wenn wir die Folge hier aufnehmen, ist die Folge noch nicht erschienen. Aber wenn wir das rausbringen, ist die Folge schon draußen. Ich habe ein Interview geführt mit Markus Pfeffer von der Band Lazarus Dream. Und er meinte, ein Szene-Insider hätte ihm mal gesteckt, dass Halloween erst mit Andy Deris in Millionendimensionen Platten verkauft hätten. Wo man ja auch so denkt, okay, dafür, dass die angeblich so scheiße waren zu der Zeit, ist das erstaunlich, oder? Weil allein Master of the Rings hat in Japan, ich glaube, irgendwie über 100.000 Einheiten verkauft. Mag zu der Zeit auch nicht viel gewesen sein vielleicht, aber also so scheiße können die Leute die ja nicht gefunden haben. Und ich glaube, gerade in Japan war an Halloween immer noch eine ziemlich große Nummer, auch in den 90ern.
Ja, oder gerade erst wieder.
Ja. Oder so.
Und ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen auch, dass die nach dem Sängerwechsel nach Chameleon dann nicht mehr so richtig die Füße auf den Boden gekriegt haben. Global lief es, glaube ich, dann immer prima.
Ja, also ich glaube, das ist so ein ähnliches Phänomen. Hatten wir beim Vorgeplänkel schon gehabt, ne, wie Iron Maiden mit Blaze Bailey.
Ja.
Es gibt, glaube ich, Teile der Welt, wo X-Factor und Virtual Eleven sehr gut angesehen sind. Also wenn du hier sagst, ich mag das ja, dann ist ja so, was?
Ich mag das. Ja, aber es ist aber auch bei den Scorpions so. Ne? Wir schämen sich einige in Deutschland für die Band und international alle voll geil. Ne?
Naja, also die Scorpions, ja. Es kommt natürlich, würde ich sagen, sehr darauf an, welche Ära der Scorpions man betrachten möchte. Also dass die Scorpions so in den Nullerjahren ein paar komische Klangexperimente gemacht haben, ist glaube ich so. Aber
natürlich.
Also wenn man pauschal sagt, ich schäme mich für die Scorpions, wer sowas sagt, der ist einfach dumm, weil die Scorpions sind eine Band von Weltformat und die waren in den USA riesig, bevor sie hier einer kannte. Davor waren sie in Japan riesig. Muss man nicht drüber diskutieren. Also sowas ist Bullshit.
Genau.
Ganz einfach.
Sehe ich auch so.
Ich denke übrigens, also Halloween, die hatten ja diesen großen Namen und diese Vorgeschichte und da haben die ja immer irgendwie so ein bisschen drunter gelitten, so, ja, ist geil, aber es ist halt kein Keeper.
Genau, ist nicht wie früher.
Und die haben das trotz dieser Hypothek eigentlich geschafft, sich ganz viele neue Fans auch aufzubauen mit diesen Alben und die sind ja, wie du gesagt hast, die sind ja dann größer geworden. Es gab natürlich immer noch die gemotzt haben, die waren auch immer laut hörbar, aber ich glaube, das war nicht die Mehrheit, sonst wären die ja nicht kommerziell auch erfolgreicher geworden dadurch, als sie vorher waren.
Aber ich kann mich erinnern, dass es zumindest im Rockart damals populär war, Halloween nicht wirklich gut zu finden.
Ja, richtig.
Und auch Edguy. Weil, jetzt ist André wieder verwirrt, dass ich das noch weiß. Es gab im Rockart-Magazin ja immer diesen Jahresrückblick, wo man, kann sich heute keiner mehr vorstellen, wo du ein Stück Papier ausschneiden musstest, ausfüllen musstest, in einen Briefumschlag packen musstest und zum Verlagsgebäude irgendwie schicken musstest. Und du wolltest da reinschreiben, Es gibt diese Rubrik, was mich stört, allgemeine Unterbewertung von Halloween und Edguy.
Ja, aber das stimmt auch.
Ja, also Mitte der 90er war das auf jeden Fall schwer und vogue im Rockhard-Magazin, Halloween und gerade Edguy irgendwie doof zu finden.
Stimmt. Aber das ist doch eigentlich schön, dass das kommerziell Erfolgreiche dieser Alben sozusagen dann diesen Bands vielleicht dann eine gewisse Genugtuung dann auch gibt.
Ja, aber dann kann man ja immer noch sagen, ja, was sich verkauft, ist doch immer scheiße. Dieter Bohlen verkauft sich auch und ist trotzdem nicht gut. Also musikalisch. Also von kann man auch drüber Dieter streiten. Also
ja, der Bohlen, der hält sich ja auch für einen Perfect Gentleman, denke ich.
Oh, Mr. Ego, jetzt haben wir doch den Bogen wieder.
Genau, was ist Dieter Bohlen? Ist der Mr. Ego oder der Perfect Gentleman? Wir wissen es nicht, denn das ist der nächste Song. Sorry, Leute.
Das war ein sehr weiter Bogen.
Auch mit ungefähr gefühlt 10 Minuten geredet drumherum.
Deshalb musste der Bogen ja kommen.
Ja, völlig richtig.
Aber meisterhaft. Damit schließen wir dann auch die A-Seite ab, ne? In Plattendimensionen. Wobei, ich weiß gar nicht, gab es das Album damals überhaupt auf Platte 94? Gab es da noch Vinyl? Nein, oder?
Nein.
Und auch bestimmt nicht bei dem Label. Also, aber
das ist die erste Version, glaube ich.
Die ist von die ist schon 9 Jahre alt.
Ja.
Die Vinyl-Ausgabe. Mhm. Aber damit beschließen wir die A-Seite mit dem Perfect Gentleman. Tja, Deres und Weikart haben es komponiert. Die Reihenfolge ist hier umgekehrt. Eben stand Weikart, Deres. Ob das was zu bedeuten hat?
Ist das jetzt Musik und Text oder ist das einfach nur die Menge, die man beigetragen hat?
Keine Ahnung. Also
ich find, für mich klingt es ein bisschen wie ein Deres-Song, an dem vielleicht Weiki was mitgemacht hat.
Also ich würde mich auch wundern, wenn das ein musikalisch komponierter Weikart-Song ist.
Ja, das würde mich auch schwer wundern. Es atmet diesen, ja, wie soll man das sagen, den Geist von Andy Deres.
Ne? Ja, mit Tempo.
Ja, auch für seine Stimme absolut wieder geeignet. Mehr eine rockigere Nummer, ne? vom Gesang her. Jetzt nicht so dieses
Ja, sehr spaßig. Also eingängig, wird auch immer noch oft live gespielt. Glaube ich immer sogar. Also das ist so eine, die auch immer noch, fast immer gespielt wird.
Das ist ja auch ein Hammer-Refrain.
Und auch einer der Videotracks des Albums. Aber dazu kommen wir ja am Ende. Ich weiß, damals fand ich den Song nicht gut. Von Platte fand ich den nicht gut. Ich habe ihn dann auch auf bei High Life, die Version, fand ich eigentlich ganz okay. Aber ich weiß nicht. Da muss man in einer bestimmten Stimmung, glaube ich, für sein, damit einen das irgendwie abholen kann. Also wenn du wirklich klassischen Halloween-Sound hören möchtest, bist du da falsch. Aber bei dem Album bist du dann ja irgendwie auch über weite Strecken falsch gewesen.
Ja.
Würde ich mal so sagen. Mhm. Mehr fällt mir in der Tat zu dem Perfect Gentleman auch gar nicht ein. Und damit sind wir wirklich auf der B-Seite schon angekommen. Und ich glaube, jetzt kommt erstmal so ein kleiner Run für klassische Halloween-Nummern, oder? Also vom Grundgefühl her, musikalisch. Textlich kann man da sicherlich drüber streiten, denn es folgen ja erstmal zwei reine Weiki-Kompositionen. The Game is On.
Ja.
wie wir vorhin, ich weiß gar nicht, war das beim Vorgeplänkel? Ja, oder? Wo wir darüber uns lustig gemacht haben, so, ja, es wird hier versucht, diese Keeper-Saga weiter zu spinnen, die es ja auch nie gegeben hat. Also, das war ja einfach nur, ne? Dazu habe ich auch mal irgendwann gelesen, dass Weiki gesagt hat, er hatte diesen Titel im Kopf und der Keeper sollte für ihn eigentlich Jesus sein, weil er ja, glaube ich, doch ein sehr gläubiger Mensch ist. Und da hat man eben gesagt, ja, das ist nicht gut für eure Musik, denkt ihr mal was anderes aus. Und darum heißt das Keeper of the Seven Keys. Und es gab ja keine Saga, also Keeper 1 und 2 erzählen ja keine durchgängige Geschichte, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Es ist ja null und es ist halt... Also im Booklet dieser CD steht so eine pseudomäßige Geschichte darüber, wie der Keeper nach Hause kommt und dann, was steht da, der Seer of Visions erzählt ihm irgendwas und zeigt ihm die 7 Ringe. Herr Wagner, sind ja nicht 9 Ringe? Da war die Lizenz zu teuer.
Das habe ich mir auch schon gefragt bei dem Titel, ob der Name nicht eigentlich anders lauten müsste und was da falsch gelaufen ist.
Und jedenfalls, während wir uns das so durchgelesen haben vorhin und uns so ein bisschen darüber amüsiert haben, fragte Christian irgendwann, und was hat jetzt der Keeper und der Seer of Visions und diese 7 Ringe mit Gameboy-Spielen zu tun? Die Frage konnten wir auch nicht beantworten, denn ich würde mal behaupten, darum geht es in diesem Song, oder? Oder zumindest vielleicht nicht der Gameboy, aber irgendwie um Videospiele.
Ja, was für eine tolle Idee. Elemente aus Gameboy-Spielen, ich glaube, es ist Super Mario, größtenteils, als musikalische Elemente in so einen Speed-Metal-Song reinzupacken.
Es ist ja quasi... Es ist mir wirklich aufgefallen, als ich den Song im Auto gehört habe und irgendwo hingefahren bin. Und ich so dachte, das ist ja quasi die Geburtsstunde von dem, was Dragon Force heute machen. Und das ist vor 30 Jahren. Ich weiß nicht, ist es Super Mario oder ist es Tetris? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist diese Doodle-Melodie, die ja im Refrain gespielt wird.
Ja, ja.
Womit der Song auch aufhört.
Aber das ist, wenn man stirbt als Mario.
Ja, das ist am Ende, ne?
Ja.
Aber das ist ja auch was zum Beispiel...
Was
Aelstorm total oft macht, so diese MIDI-Sounds oder
ja,
so.
Genau.
Und ich finde das auch richtig gut. Also ich liebe auch dieses Lied.
Ja, abgesehen, eine Sache finde ich sehr komisch. Beim Refrain ist wieder so ein komischer Effekt auf Andy Deris Gesang. So wie so ein Megafon. Das klingt ganz komisch.
Ja, das stimmt. Aber ansonsten, wenn man jetzt wieder völlig übertreiben möchte, könnte man hier auch eine kritische Seite sehen. Im Text, ja, am Ende wird der Protagonist ja verrückt beim Spielen und dann könnte man ja auch so sehen.
Aber da,
Spielsucht.
An der Stelle kommen, glaube ich, Tetris-Sounds, oder? Wenn du hier die Lines abbaust.
Ja,
ja.
Stimmt. Ja.
Also, ob jetzt die Grey Box, die hier irgendwo besungen wird, der Gameboy oder einfach ein Game-Controller ist, werden wir nicht lösen. Müssen wir Valky mal fragen, wenn wir ihn treffen. Ich habe nächste Woche... Nein, Quatsch.
Also rein akustisch klingt das schon nach Gameboy. So.
Ja, auch mit diesem Mies-Sound.
Ist einer, ja.
Ultra witzige Nummer. Und wie ich eben jetzt eingangs auch meinte, das ist, glaube ich, der Moment, wo man in der alten Halloween-Welt angekommen ist. Klingt natürlich ein bisschen moderner produziert. Wobei moderner, ist das wirklich moderner? Ist ja allgemein sehr roh produziert, dieses Album. Aber da ist man, glaube ich, schon... Das ist so die... Hätte ich gedacht, der Wohlfühl-Moment. Aber ich glaube, die beiden Songs... Wenn man jetzt auf Spotify gucken würde, sind gar nicht so beliebt. Und das ist dann der Moment, wo ich es wieder nicht verstehe. Weil wenn ich gesagt hätte, wenn jemand immer nörgelt, die klingen wie Keeper, und du dann diese beiden Songs nicht hörst, das verstehe ich dann nicht. Weil das ist doch genau auch dieser Wortwitz und auch diese Happy-Melodie, gerade bei dem Song, ich verstehe es nicht.
Ich denke, dass die beleidigten Leberwürste sind, die sagen, nee, das ist nicht Michael Kiske.
Das ist interessant.
Ja.
Vielleicht sollte man den Song mit Michael Kiske...
Nein.
Also der ist nicht im Live-Set. Ich kann mich auch nicht erinnern.
Auf keinen Fall. Der war nie im Live-Set.
Ich glaube auch, ne?
Nie. Eigentlich sehr schade.
Ja, wahrscheinlich hatten sie keinen ihre Gameboy vergessen.
Ich habe noch einen.
Ich habe auch noch einen.
Also, liebe Halloweens, falls ihr das hört, glaubt ihr zwar nicht dran. Und falls ihr ihn nur nicht spielt, weil ihr keinen Gameboy habt, wir könnten welche. Euch aushelfen. Meldet euch.
Konzert für Gitarre, Bass
und Gameboy.
Drei Gameboys.
Concerto von Gameboy und Super NES. Sehr schöne Vorstellung. Und dann kommen wir zu dem wunderbaren Song, der dieser Folge hier den Untertitel geben wird. Denn da gibt es die wunderbare Textzeile. Ding by ding, can you dig my dong? Secret Alibi heißt der Song. Ich weiß, der erste Kommentar von André war immer, muss das nicht Secret Alibi heißen, damit sich das reimt?
Das ist also rein phonetisch sicherlich korrekt.
Ja, aber der Reim ist länger, also es reimt sich später.
Das habe ich damals noch nicht durchschaut.
Ja. Es ist ja Will You Be My Secret Alibi, Angel of My Nights, Can We Do It Right?
Also, ein unreiner Reim.
Ja, aber ich weiß genau, ich habe es auch gedacht. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, das muss doch jetzt Alibi heißen. Aber Alibi ist, glaube ich... Von der englischen Aussprache korrekt,
würde ja, ich behaupten. Ja, ja, das konnten sie nicht bringen. Secret Alibi. Da
merkt man halt, dass da Deutsche sind beim Texten und dann beim Singen merken sie, nee, das müssen wir anders
umschreiben. Kann ich mir so richtig vorstellen. Andy Deris, my secret alibi. Alibi. Nein. Aber dann ergibt das keinen Sinn.
Egal.
Ja.
Toller Song.
Ja, klasse Refrain. Ein Lied über eine Affäre. Denke ich mal. Ne?
Ja,
klingt so.
Ding by ding. Can you dig my dong? It may come short, but it might come long.
Wieder kein Keeper in Sicht im Song.
Ja, der Keeper ist gerade mit den Ringen beschäftigt, die vor ihm verschwunden sind und hat darum kein Auge dafür, dass der Seer of Vision gerade fremd geht. Und zwar mit wem denn wohl? Mit Lucifer? Oder gegen wen hat der Keeper gekämpft?
Mal war irgendwas mit
Dr. Steam. Fire, bursting ground, Satan screaming. Das war aber kein Scream.
Ja, aber so ähnlich klang das.
Ja, das war aber Victim of Fate. Ja, ja. Oh. The only shade that's beside you.
Wann ist denn eigentlich diese erste Halloween-EP? 40 Jahre, da freue ich mich ja drauf.
Nächstes Jahr, oder? 85. Nee, oder? Die EP ist von 84 und Words of Jericho von 85.
Müssen wir uns
Leute, wir müssen gleich...
Wir werden das gleich noch aufnehmen.
Vorher sollten wir es prüfen, ob es stimmt. Zum Thema, was wollten wir gerade sagen? Das blöde Lachen bei Victim of Fate, ne? Mm-hmm. Laughing with a satanic smile. Ja, das ist bei der Neuaufnahme, oder?
Ich finde die Neuaufnahme aber nicht so gut wie die alte.
Das stimmt leider.
Aber damals waren sie auch noch viel roher. Ne? Ja. Und wenn man jetzt Secret Alibi nimmt, ist natürlich viel geschliffener, viel melodischer. Nein, melodisch waren sie früher auch, aber...
Ja, aber wie Kai Hansen damals gesungen hat, das ist eigentlich... Also eigentlich bin ich überrascht, dass Michael Kiske nicht die Halloween-Fans enttäuscht hat, nachdem sie vorher Walls of Jericho aufgenommen haben, weil das ja doch auch nochmal was ganz anderes
ist. Nach dem Motto, wer ist denn der Kerl? Der kann ja singen, der geht ja gar nicht.
Weil das war ja vorher wirklich so roh auf die Fresse, muss man einfach mal sagen.
Okay, der war jetzt fies von mir, Kai Hansen kann natürlich auch singen. Aber in den hohen Tönen schlingert er, glaube ich, doch... diverse Male, auch auf Platte. Also das ist...
Ja, wobei mich das bei Walls of Jericho überhaupt nicht...
Nein, das passt ja da auch zum Gesamtpaket. Das ist ja auch dieser total
hallige
Sound, wo du dich fragst, wie machst du das überhaupt?
Aber im Endeffekt finde ich halt den Sprung von Walls of Jericho und dieser EP zu Keeper 1 eigentlich mindestens genauso groß wie den von Kiske zu Deris.
Ja, sind zwei komplett andere Welten. Also insofern ist es erstaunlich, dass Halloween es so schwierig hatten, weil sie sich ja eigentlich permanent gewandelt haben.
Genau.
Weil Walls of Jericho oder auch die EP kann man ja eigentlich noch fast als Thrash-Metal durchgehen lassen.
Ja, oder Speed-Metal. Melodischen Thrash, Speed-Metal.
Obwohl die Grenze zwischen Speed und Power-Metal ist jetzt ja auch nicht unbedingt so hart. Ne? Also das...
Ja, warte, man muss ja nicht immer in Genre-Dimensionen denken. Aber das stimmt, selbst Leute, die immer über Halloween meckern und sagen, das ist zu klischeehaft, zu melodisch und so weiter, viele von denen mögen Walls of Jericho trotzdem. Also
das kapiere ich dann gar nicht. Ja. Ich mag die Kiske-Zeit und Walls of Jericho. Aha, okay, wenn du das sagst, wird schon Grund für gehen.
Weiß man nicht. Banausen.
Also was ich bei Secret Alibi noch ganz gut finde, also das ist ein Weikert-Song, aber der ist tatsächlich, also vielleicht haben sie sich daran gewöhnt, jetzt auch, dass er für Deris schreiben kann oder so, oder der singt den einfach gut, das passt perfekt von der Stimme, der Song.
Ja. Super Nummer. Also ich weiß, ich war damals irritiert, dass weder The Game Is On noch Secret Alibi auf High Life drauf waren.
Ja.
Weil als ich das Album dann gehört habe, habe ich gedacht, die finde ich eigentlich besser.
Ja, die sind zwei der absolut besten Tracks eigentlich.
Und ich meine wirklich, sie sind nicht besonders häufig abgespielt. Also wenn du auf Spotify guckst, in Relation zu anderen Songs, irgendwie nicht. Aber
heißt das, heißt das, wir sollten sie empfehlen?
Dazu kommen wir später. Aber es sind nur zwei Worte, nein, egal. Jetzt kommt aber wirklich ein Song, den mag ich nicht. Kann ich ganz klar sagen.
Ich auch nicht.
Da sind wir uns einig.
Oh Wunder, er ist komponiert von Roland.
Da habe ich nach 2 Minuten mal vorgespult.
Ich habe mich einmal gezwungen, ihn jetzt heute auf der Fahrt hierhin mir anzuhören. Das ist so dieses Gangland-Phänomen von Iron Maiden. Irgendwas daran stört mich.
Das Gangland-Phänomen.
Das hat nochmal einen ganz anderen Rhythmus, auch einen untypischen Rhythmus, aber ohne, dass es cool ist. Also ohne, dass es dann einen tollen Refrain hat oder irgendwas besonders hängen bleibt, finde ich.
Ich hatte tatsächlich das Gefühl... Das Schlagzeug hat nichts mit der Gitarre und nichts mit der Melodie des Gesangs zu tun. Also so irgendwie 3 verschiedene Musiker hatten irgendwie einen Gedanken zu dem Lied, aber das war nicht derselbe.
Das nennt man Progressive, weißt du? Jeder hat seine eigene Zählzeit, aber normalerweise passt das
dann. Weil ich habe dann im Endeffekt gedacht, aus dem, was Deris singt, hätte man eigentlich einen guten Song machen können. So, der Refrain hat durchaus auch einen gewissen Wiedererkennungswert, aber irgendwie habe ich das Schlagzeug stört mich dabei eher, als dass es das unterstützt.
Ja, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass es mit Schlagzeug und Bass anfängt.
Ja.
Und man Markus Großkopf mal sehr schön und sehr dominant hören kann.
Ja.
Das stimmt. Aber ansonsten wirkt der Song auf mich persönlich zusammengeklebt. Ja. Also ich habe hier einen Part, ich habe da einen. Die sind beide geil, aber die passen nicht zusammen.
Ja. Ach, egal. Ach, die Gitarre ist so ein bisschen Hardrock-mäßig, aber das passt wiederum nicht zu dem Rhythmus. Und der Gesang ist eigentlich melodisch, aber das passt dann auch nicht zur Gitarre oder zu dem... Also irgendwas passt da nicht zusammen.
Und an allem ist die Frau von Roland Grapow schuld, denn die hat den Text geschrieben. Steht irgendwo hinten drin.
Moment. Und die mochte Country Roads.
Ja, das war bei Still We Go, ne?
Ah ja,
oder so. Nee, genau. Irgendwo hier steht's, wo ist es? Das kann man hier bestimmt besser lesen. Oder gibt's hier keine Danke?
Alterskurzsichtigkeit? Nein, Weitsichtigkeit.
Auf jeden Fall, aber ich habe einen Termin beim Augenarzt. Nee, doch, beim Betriebsarzt so. Roland Grapo dankt My Wife Sylvia, in Klammern. Königin, also Sylvia, sie ist ja Deutsche, ne? Also nicht Sylvia. By the way, she wrote the lyrics of Take Me Home, but psst, it's top secret. Nein, also ich glaube nicht, dass sie schuld daran ist.
So, man hätte aus dem Text ja auch einen guten Song machen können. Wäre ja eine Option gewesen. Vielleicht haben sie sich auch gestritten. Jetzt zeige ich es mit dir, genau. Wir machen total Scheiß Song draus.
Man weiß ja nicht, was zuerst stand, der Text oder die Musik, aber den Text habe ich auch nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also während sowas wie The Game Is On und Secret Alibi ja schon sehr eindeutig war, oder auch Mr. Ego, ja, ne, und Perfect Gentleman, ist Take Me Home wieder sowas, habe ich nicht verstanden, was das soll.
Ja, ein bisschen nichtssagend irgendwie, got no friend, got no time oder so, also weiß ich nicht.
Also ich habe das wirklich gemerkt, als ich mir die Platte dann angeschaut habe und hinten drauf geguckt habe, hatte ich keine Vorstellung von dem Song.
Ging dir auch so. Das ist kein Scheiß. Ich wusste, es gibt zwei Songs auf diesem Album, die kennst du eigentlich nicht.
Richtig. Und das sind wahrscheinlich sogar bei uns allen dieselben.
Ja, Take Me Home und Still We Go.
Ja,
ja, absolut.
Stimmt.
Ja, sehr schön.
Es ist ja spannend, dass wir das so ähnlich sehen.
Fällt uns sonst noch was ein? Also Take Me Home fällt mir nicht viel ein.
Zum nächsten Song. Lass uns weitergehen zum nächsten Song, bitte.
Dazu fällt uns bestimmt viel ein.
Ja.
Die obligatorische Ballade, obwohl kann man das überhaupt so sagen, gehört auf ein Halloween-Album eine Ballade. Ich glaube, die erste Ballade, die es jemals gab, war auf Keeper One, oder?
Ja. Und die ist sehr gut.
Say That Wasn't Right.
Ja.
Yes.
Wobei das ja auch ist das wirklich eigentlich eine Ballade? Also, da ist ja schon sehr viel verzerrte E-Gitarre
auch. Powerballade.
Ja. Das ist ja schon eine andere Nummer.
Super, ne? Also, Song.
Das ist sehr folkig, finde ich.
Ja, das ist eigentlich auch meiner Meinung nach für eine Metal-Ballade sehr, sehr untypisch vom Songwriting.
Ja.
Aber ein sehr intensiver Song, meiner Meinung nach. Also ich mag den sehr gerne.
Ich auch.
Und ich muss gestehen, ich finde die Live-Version von High Life wesentlich besser. Ja. Sie ist kürzer, aber da hast du nur Andy Deris, eine Akustikgitarre. Und wo ist das aufgenommen? In Italien?
Girona? Nein, das war Spanien, oder?
Ja, ich glaube. Ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Wir gucken es einfach mal nach. In der Zeit könnt ihr euch über In the Middle of a Heartbeat auflassen.
Ja, du mochtest das auch, ne?
Ja, total. Ich höre das immer noch häufig und freue mich immer, wenn das dann auf der Platte nach Take Me Home kommt.
Stimmt.
Die Erlösung.
Hab das auch auf vielen Mixtapes drauf gehabt. Und ja, ich mag auch die High-Life-Version, also die Live-Version. Und ich würde aber widersprechen, ich finde die Studio-Version auch sehr gelungen, besonders auch dieses Akustik-Gitarren-Solo im Mittelteil mag ich auch gerne. Ja.
Also ich muss gestehen, ich bin hier gerade in einer völlig anderen Welt angekommen. Im High-Life-Album sind alle Texte, da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Zu allen Songs sind da die Texte abgedruckt.
Ja, das ist ein sehr gutes Live-Album.
Kauft diese CD, sie ist sehr gut. Aber, oh, hier sind die Tourdaten. Wo haben die denn gespielt? Wo haben sie in Deutschland gespielt? Ach schade, stehen nur die Städte, nicht die Location selbst.
Für mich war es eh ein bisschen zu früh.
Ja.
Ne? Da hatte ich mir gerade The Time of the Oath gekauft, als die Tour war. Und da bin ich überhaupt keine Konzerte gegangen. Da war ich 14?
Wir waren 13. Auf einem Konzert mit 14.
Kiss
und die Ärzte.
Ja, genau.
Die Ärzte als Vorband von Kiss.
Das war ein geiles Konzert. Kiss.
Da war der Typ, der dann meinte, darauf habe ich mein Leben lang gewartet und ist dann eingeschlafen, bevor Kiss und
weil er besoffen war.
Ich glaube, wir haben uns sogar T-Shirts selber gemalt.
Ja. Moment. Recorded in Milan, also Italien.
Ja.
Und Spanien.
Ja. Da haben wir alle recht. So muss das sein.
Also wir haben irgendwie recht, wir wissen nicht, woher die Aufnahme jetzt ist von dem. Mhm. War hier von Stratovarius, Visions of Europe, ist das nicht auch an ähnlichen Locations?
Ja.
Das ist in Italien. Nee,
ich glaube in Italien.
Griechenland, oder?
Die waren wahrscheinlich einfach die lautesten, das lauteste Publikum damals in Europa.
Was ja auch ultra faszinierend war, Von High Life gab es damals ein VHS-Videoband.
Habe ich auch. Ich habe die VHS auch, die habe ich auch oft geguckt. Da habe ich auch endlich die Songs, die auf meiner Doppel-CD, wo dann die eine CD gefehlt hat, wo ich aber dann zu jung und zu dumm war, mich zu beschweren und die zurückzugeben, auch endlich gehört.
Leute, ihr merkt, Christian ist einfach zu gut für diese Welt. Er gibt Geld für etwas aus, es ist nicht komplett und er denkt sich, naja, kaufe ich mir halt das Video und gebe noch mehr Geld aus. Gibt's das eigentlich irgendwie digital? Nein, oder? High Life, das Video? Nicht, oder?
Ich weiß es
leider nicht.
Ich wüsste es auch nicht.
Apropos gibt es nicht. Ich suche seit Ewigkeiten die Soloalben von Andy Deres bei Spotify, weil Coming from the Rain eigentlich richtig gut ist, muss man sagen.
Finde ich auch.
Also irgendeine habe ich da drüben im Regal stehen, glaube ich. Und, wo wir schon bei gibt es nicht, Live in the UK von Halloween gibt es auch nicht online. Du findest auch nirgendwo aktuelle Auflagen dieser CD. Ich frage mich immer, warum eigentlich?
Komisch. Verstehe ich nicht. Sind doch alles gute Sachen.
Ja. Mit der besten Version, die es je von How Many Tears gegeben hat.
Ja. Stimmt.
In der 10 Minuten Endlosfassung. Mit Michael Kiske am Gesang. In the middle of a heartbeat. Ja, wir schweifen ein bisschen. Aber ist doch schön, so soll es doch sein. In the middle of a heartbeat. Also ich würde denken, die Nummer ist von Andy Deres komponiert, oder?
Ja.
Weil ich hätte immer gedacht, so klingt jetzt böse, Gedudel auf der Akustikgitarre, das ist Andy Deres Ding. Ja, weil ich glaube auch sein erstes Soloalbum ist ja auch viel Akustikzeug drauf, oder?
Ja, und bei Pink Cream 69, wo er vorher gesungen hat, da ist auch so ein Zeug drauf teilweise. Also diese Balladen fangen wir mit gezupfter Gitarre an.
Ja. Also was ich sehr erfrischend finde, dass das im Gegensatz zu anderen Metal-Bands jetzt auch nicht um irgendwelche gebrochenen Krieger und irgendwelche Sachen geht, sondern das ist einfach so, es geht um Gefühle. So ganz unprätentiös, aber sehr tief. Und ich finde das sehr ergreifend auch wirklich, das Lied.
Ja, und das ist ja auch, hat ja auch eine gewisse Ironie, dass dieser pathetische Eingangstext im Booklet steht, der wo wirklich auch so ein bisschen wie so Fantasy-Metal klingt. Und dann kommen diese handfesten Texte, in denen es eigentlich um alltägliche Fragen und Probleme geht.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ein bisschen verarschen. Genau das Halloween-Ding. Hey, wir haben hier voll die Fantasy-Bilder. War bei Keeper auch so, da ging es auch nicht um Fantasy.
Nein.
Ja, A Little Time, ja. Okay, Twilight of the Gods vielleicht. Wobei, das war ja Sci-Fi, oder? Das war jetzt ja nicht Fantasy, oder?
Ja, keine Ahnung. Bei Halloween geht es ja auch nicht um den Keeper, meiner Meinung nach, oder?
Bei dem Song Halloween?
Ja, bei dem Song Halloween.
Nee, da geht es um Halloween.
Eben.
Also mit A.
Wir haben sich ein Konzept ausgedacht, in Anführungsstrichen, haben dann einfach trotzdem das geschrieben, was sie eigentlich schreiben wollten.
Ja, so.
Wird schon passen.
Auf jeden Fall, war so, ist so, wird auch immer so bleiben. Auch bei Keeper of the Seven Keys, The Legacy, gibt es ja auch keine.
Die ist auch gut, die Platte.
Ja.
Oh ja, da war ich das einzige Mal in meinem Leben in der Live Music Hall in Köln.
Waren wir da auch?
Nein, leider nicht.
Nee. Ich hätte so gerne Occasion Avenue mal live gesehen. Den mochte ich wirklich, den Song, auch wenn der wieder total untypisch klingt.
Das ist toll, auch King of a Thousand Years ist auch super. Ja.
Und The Invisible Man.
Und ja, Mrs. God, ne? Die super Single damals.
Das hättest du gut nicht.
Das war dann schon die spätere Phase ja mit Andy Deres.
Und mit Sascha Gerstner.
Ja.
Der früher bei Freedom Call gespielt hat und nachdem er die Band verlassen hat, hat er gesagt, ich spiele nie wieder in einer Metal-Band oder so ähnlich.
Dann ging er zu Halloween.
Und dann ging er zu Halloween. Sascha, wenn du das hörst, wir mögen dich trotzdem. Guter Mann, guter Gitarrist, cooler Typ.
Absolut, der Songwriter auch noch.
Ja, vollkommen.
Ja.
Leider damals noch nicht dabei und darum endet das Album mit einem Song von dem Mann, der statt ihm da war.
Von Mr. Ego, oder?
Also wenn der Roland
sagt... Kriegst Post von seinem Anwalt.
Von Mr. Ego Komponisten, das ist untergegangen.
Ja, genau. Danke.
Ich mochte Roland Grabhof.
Ich aber den Song mag ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich ihn als menschlich mag. Ich habe gesagt, ich habe zuweilen Probleme mit seinen Songs. Nicht mit allen. Von ihm ist zum Beispiel auch The Chance von Pink Bubbles Go Ape.
Und da, dass er ein super Gitarrist ist, das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Ja. Eben, also darüber muss man ja nicht streiten. Er hat ja auch später mit Masterplan
stimmt,
die super gut. Sachen gemacht. Da kommt auch bald was. Das wäre das übliche Paradoxon. Da kommt bald was Neues. Vielleicht ist es, wenn ihr das hört, schon erschienen.
Stimmt. Ja. Die erste Masterplan-Platte habe ich auch relativ intensiv gehört.
Ja.
Und aber Still We Go ist der letzte Song. Ja. Ich muss gestehen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie geht der Song, ich wüsste nur, der Refrain geht Still We Go.
Ja, es fängt mit einem seltsamen Intro an.
Und dann gibt es diese komische Stimme da im Hintergrund.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ansonsten habe ich wirklich, weiß ich nicht, ist ähnlich wie mit Take Me Home, wobei bei Take Me Home habe ich zumindest Textpassagen irgendwie im Kopf, aber hier keine Ahnung.
Also ich habe es mir ja gerade nochmal angehört. Der Anfang bedient so klassische Halloween-Erwartungen, sehr melodische Gitarrenläufe, Double Bass und dann kommt so ein Break und dann kommt diese seltsame Stimme. Ja, dann wirklich so eine ganz laute Stimme. Die da
und dann kommt so eine seltsame komisch. Stimme.
Knights of the Cross.
Ja, wenn es immer das gewesen wäre. Ja, das haben wir irgendwie versäumt, das Jubiläumsalbum
zu besprechen. Genau, tut uns sehr leid an dieser Stelle. Wir hatten ganz fest geplant, dass wir Knights of the Cross machen, aber dann war das Jahr vorbei. Und wir haben gedacht, nee, geht nicht. Jetzt müssen wir leider alles Gute zum 25. Excalibur machen.
Nein.
Doch, dann warten wir 4 Jahre. Dann können wir alles Gute zum 30.
Knights of the Cross, ja.
Aber das hört sich Chris Bolton da ja eh nicht an, weil ich ja so gemein zu ihm war.
Wegen Steelhammer, wie das heißt.
Man muss doch eine Illusion noch haben. Still we go.
Ja, aber man kann das will man zu dem Lied auch sagen. Es gefällt uns nicht und es ist das Letzte auf der Platte.
Ich soll aber trotzdem sagen, dass sie das also halt immer noch toll sind. Irgendwie sehr bescheiden. Ne? Und ja, das tun sie dann auch. Und
ich würde gerne auf deine Eingangsfrage zurückkommen.
Welche?
Mag eigentlich irgendjemand von uns dieses Album?
Ja.
Ja.
Ich mag es natürlich. Auch. Aber es ist nicht mein Lieblingsalbum von Halloween.
Also ich würde in der Tat, auch wenn mich jetzt alle steinigen, ich mag es sogar mehr als Time of the Oz. Muss ich ganz
ehrlich sagen. Moment. Komm her.
Oh, nein.
Alles wir gut. Leben in einer pluralistischen Gesellschaft.
Ich meine, dieses Gutmenschentum, kann der doch so nicht sagen.
Doch, kann ich, weil hier sind halt zwei Songs, mit denen ich nichts anfangen kann. Take Me Home und Still We Go. Ich muss gestehen, bei Time of the O's wüsste ich bei ein paar Songs mehr nicht, wie sie gehen und was sie mir sagen sollen.
Aha, und welche?
Ja, die weiß ich ja eben nicht.
Ja, gleich gibt's Ärger, glaube ich.
Moment, ich hole die CD, der war ja kein anderes.
Auf dieser Platte ist kein schwacher Song da.
An alle, die sich mit Halloween nicht so gut auskennen, wir reden hier gerade über das Nachfolgealbum von Master of the Rings. Deshalb ist es nicht ganz off-topic, was wir hier gerade besprechen. Und wir streiten gerade über die Frage, welches Album besser ist.
Also, die komplette B-Seite. A Million to One. Fällt mir nichts zu ein. Ich weiß, es ist eine Ballade. Mehr fällt mir nicht ein. Anything My Mama Don't Like, weiß ich, finde ich scheiße. Tut mir leid. Kings Will Be Kings ist, wenn man mich fragt, eine Anbiederung an klassischen Halloween-Sound, den man nicht nötig hätte.
Super, super
ja, Stück.
If I Knew, kenne ich nicht.
Ach du Scheiße.
Ballade.
Ja, Ballade, das hätte ich noch gewusst, aber sonst ist da nichts hängen geblieben. Und Steel Tormentor hat einen Scheiß-Text. So.
Haben wir uns jetzt alle ausgekotzt? Okay.
Das Schlimme ist, das war früher immer so. Christian, geht nichts an zu irgendeinem Musikladen, dann kommt da diese Gestalt vorbei, also Markus, und macht jede Platte, die wir in der Hand halten, nieder. Das ist voll scheiße. Warum? Also, bevor wir in der Band gespielt haben, haben wir uns eigentlich immer zufällig in der Innenstadt in irgendwelchen Musikläden getroffen und alles, was wir gut fanden, wurde immer kritisiert. Ist doch so.
Dem kann ich noch nicht mal widersprechen. Das liegt aber daran, dass ihr eben immer einen scheiß Geschmack hattet und ich euch dann auf dem Pfad der Tugend gefühlt.
Ja, du, das ist eine harte Bürde für dich. Das tut mir sehr leid, dass du das mal machen musstest.
Ja, das finde ich auch. Ja. Also hat ja nichts gebracht, wie man merkt. Also nein, Quatsch, jeder darf doch denken, was er meine. Das ist doch gut so.
Ach, ein Traum. Und dann kommt Mission Motherland. Jetzt sag mir nicht, dass du damit nichts anfangen kannst. Mit der B-Seite.
Finde ich trotzdem nicht gut.
Das ist also.
Also Fazit, das Nachfolgealbum ist, finden manche das eins der besten Alben aller Zeiten und andere nicht.
Also zwei von drei finden das ziemlich gut.
Aber das ist jetzt keine repräsentative Umfrage.
66%.
6,6.
Periode.
Ich habe ja nur gesagt, ich finde Master of the Rings besser. So. Ich finde Time of the Host trotzdem gut.
Kann ich mich nicht anschließen, aber...
Ich möchte das jetzt ausdiskutieren. Wir haben den ganzen Abend Zeit, um das zu klären.
Aber Fakt ist, bis auf zwei Tracks gefallen mir alle sehr gut. Also das mir ist ein auch wirklich starkes Album. Hoher Wiedererkennungswert. Es überrascht einen auch beim Hören, finde ich. Also gerade wenn man jetzt irgendwie so Halloween... Erwartungen hat, dann gibt es da durchaus Irritationen, nicht nur im Intro. aber positiv meistens.
Ja. Ja, kann man auch wunderbar so stehen lassen. Jetzt müssen wir uns nur noch der bösen Frage stellen. Videos, möchten wir da ernsthaft drüber reden oder frühstücken wir das, wie es Christian gemacht hat, mit einem Satz ab?
Also ich würde sagen, es sind Dokumente ihrer Zeit und müssen auch so verstanden werden.
Ja, also die sehen halt so aus, als hätte die Plattenfirma denen eine Handvoll Geld quasi zur Verfügung gestellt und dann haben sie versucht, das Beste draus zu machen, was möglich so aussieht wie die zeitgenössischen Rockvideos, die damals auch schon ausgestorben sind, so langsam. Und manche sind wenigstens lustig, zum Beispiel Where the Rain Grows, wo die Quatsch auf dem Dach machen.
Klingt wie so eine Kinderserie.
Ja, was ist da so? Die laufen da auf dem Dach rum und singen das Lied. Mehr machen die nicht.
Ja, ja, im Hintergrund ist der Hamburger Hafen zu sehen, würde ich mal denken.
Und Perfect Gentleman, da wird halt der Perfect Gentleman karikiert. Und Mr. Ego ist halt total, also da haben sie eine leicht bekleidete Frau genommen, die hier rumtanzt und einen irre aussehenden alten Typen, der sie anglotzt. Und das ist halt das Video.
Ich habe das noch nie gesehen.
Ja, guckt euch das mal an. Das ist das Video.
Also, wir verlinken euch das in den Shownotes. Ich hätte auch gesagt, das sind Ergebnisse ihrer Zeit. Es sind Videos und sie haben es getan für eine Handvoll Dollar. Und ja.
Und dass es Halloween heute noch gibt, liegt an der Qualität der Songs auf diesem Album und nicht an den Videos.
Nicht an den Videos, die bestimmt... Ich glaube sogar, ich habe mal gelesen... Perfect Gentleman wurde zum schlechtesten Video des Jahres gewählt. Ich weiß nicht, ob es im Rockart war oder sonst.
Wie gesagt, ich finde Mr. Igor noch schlechter, aber...
Das habe ich mich nicht getraut anzugucken. Ich habe nur dieses Vorabbild gesehen, Andy Leeres mit Basecap auf dem Kopf und habe gedacht, oh Gott.
Ja, das musste man wahrscheinlich früher so machen.
Und André verharrt noch in Schockstarre, weil er nicht weiß, wie es aussieht.
Ich habe gerade nur so eine Erinnerung irgendwie an die Deris. Mann, der hatte mal so eine knallenge Hose an und irgendwas mit Pink auch und sowas. Aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wie dieses Video ausgesehen haben muss. Aber ich habe es nicht gesehen und kann deswegen dazu auch nichts sagen.
Das ist definitiv etwas, was man, bevor wir dann noch Songempfehlungen aussprechen, ansprechen muss. Die Klamotten von Andy Deris. Alter, meine Güte, ey.
Das ist den Mann, aber das ist schon ungewöhnlich.
Er hatte doch diese weiten, bunten Hemden an. Ist das, im Video von Perfect Gentleman ist das, glaube ich, da hat er auch irgend so ein ganz langes, komisch aussehendes Sweatshirt an, was auch viel zu weit ist. Und wenn dann steht er da, macht die Arme so breit und da hängt ja alles so, also, wie so eine Decke runter.
Also Leute, ihr wart auf Edguy-Konzerten.
Die Kuhverlose ist legendär.
Ist man doch einiges gewohnt.
Nee, komm, jetzt mal ganz im Ernst. 80er Jahre, Spandexhosen sehen scheiße aus, okay. Aber das ist eine Form von Bühnenoutfit, von Kostüm. Aber diese komischen Hemden von Andy Deres fand ich schon immer furchtbar. Aber er kann anziehen, was er will. Er ist frei, was er tut. Vielleicht findet er es heute auch nicht mehr cool. Andy, ich mag dich trotzdem. Auch wenn du es nicht hörst.
Wer weiß. Sie hören von unserer Rechtsabteilung.
Wieso? Man darf doch seine Meinung sagen.
Ich hab mir überhaupt keine Gedanken gemacht, welches Lied ich empfehle. Doch, habe ich.
So, wer möchte anfangen? Songempfehlungen. Machen wir sie mal nur von diesem Album. Alles andere würde, glaube ich, zu weit führen, oder?
Ich habe tatsächlich, aber können wir machen. Ich hatte eigentlich einen Masterplan.
Ich kann auch noch ein anderes vorschlagen.
Lass uns ruhig auch einen anderen Track. Deine Playlist wird irgendwie mittlerweile immer richtig viel besser und da können wir noch ein bisschen dran feilen.
Ja, da du jetzt dein fundiertes Wissen dazu beisteuerst, wird sie enorm aufgewertet.
Absolut,
ja. Absolut. Wir hören. Aber ich muss anfangen.
Okay, dann nehme ich Soul Survivor.
Okay.
Was soll ich dazu sagen? Es ist ein meiner Meinung nach sehr guter Opener, super Gitarre, super Melodie, schönes Songwriting, absolut eingängig. Also wer den noch nicht kennt, das ist ein Song, den man auf jeden Fall kennen sollte, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich den uneingeschränkt empfehlen.
Eine sehr schöne Wahl. Soul Survivor. Jawohl.
Ja, ich nehme Why.
Toll, die wollte ich auch nehmen. Nein, ich habe Plan B, alles gut.
Das tut mir leid. Einfach, weil es einfach auch diesen philosophischen Hintergrund hat und gleichzeitig ein super eingängiger melodischer Song ist, den ich häufig höre.
Das ist auch wunderbar. Ich habe ja zwei Songs auf meiner Liste und habe immer gehofft, dass ihr jetzt nicht genau die beiden nehmt.
Und?
Ja, es ist nicht aufgegangen. Also, Why ist weg, aber ich habe nicht Soul Survivor, ich habe Secret Alibi genommen.
Das wäre bei mir der Plan B gewesen, wenn irgendjemand Soul Survivor gesagt hätte. Insofern.
Heißt also, für alle, die dieses Album nicht kennen, die hören dann vielleicht in der Podcast-Playlist zum ersten Mal Soul Survivor, Why und Secret Alibi. Damit bekommt man, glaube ich, einen durchaus guten Eindruck davon, wie dieses Album klingt und ja, was es da so an Bandbreite zu entdecken gibt.
Stimmt, das ist ein guter Querschnitt.
Ja. Und wenn ihr es dann möchtet, können wir gerne auch noch Songempfehlungen raushauen, die vielleicht irgendwas mit diesem Album oder mit der Zeit zu tun haben. Ich habe gehört, André hatte da einen Masterplan.
Ja, die Genialität dieses Planes wird sich dir gleich offenbaren. Ich empfehle Virgin Steel, Through Blood and Fire. Nachdem uns aufgefallen ist bei dem Jubiläumsalbum, dass wir alle gesagt haben, das ist einer der besten Power-Metal-Songs aller Zeiten und keiner von uns hat diesen Song empfohlen.
Haben wir uns wohl alle geirrt?
Nein, haben wir nicht.
Ich meine, das ist Metal, das ist aus den 90ern, warum nicht?
Ist alles gut.
Ich habe das in der Zeit gehört und da kam mir dieser geniale Plan, den kriege ich jetzt noch in diese Playlist. Ja, es ist ein mega eingängiger Power-Metal-Song, Sound. Naja, wenn ihr wissen wollt, wie der Sound von Virgin Steel Invictus ist, dann könnt ihr euch ja die Folge anhören.
Könnt ihr euch Folge 15 anhören, wo wir das sehr anschaulich versuchen, lautmalerisch zu beschreiben.
Mhm. Ja. Ja, ich würde von dem letzten Album mit Andy Deris von Pink Cream 69 das Stück Keep Your Eye on the Twisted nehmen. Das ist ein sehr interessanter Song, weil der geht darum, dass damals der Rechtsextremismus wieder Aufwind hatte und dass man da doch bitte ein Auge drauf haben sollte, auf das Wiedererstarken der Neonazis und der Populisten. Und warum ich den heute hier empfehle, ist, glaube ich, ersichtlich.
Nix geht ohne politische Diskussion. Sehr schöner Einwurf, immer wieder gern gehört. Auch auf Konzerten übrigens im Moment. Schwer angesagt, gegen rechts Stimmung zu machen, was auch absolut angebracht ist. Und wenn irgendjemand das anders sieht, muss er das auch nicht hören. Meine Meinung. So.
Absolut.
Zurück zum Thema. Ich habe auch einen genialen Masterplan.
Noch besser als meiner?
Natürlich.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Im Jahre 2002 erschien ein Album mit dem wundervollen Titel The Keepers of Jericho Part 2. Es ist ein Tribute-Album für Halloween. Und natürlich werden da jede Menge Songs von Keeper of the Seven Keys gecovert. Aber eine Band hat tatsächlich einen Song von diesem Album gecovert, nämlich Soul Survivor. Also nicht die Band, den Song Soul Survivor haben Soul Survivor gecovert. Und es müsste die Band Dragonland gewesen sein.
Kreativer Titel.
Die haben zum damaligen...
Niedlicher Titel, finde ich. Kinderbuch.
Ja, hallo, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben mit meiner wunderschönen Herleitung. Und darum, 2002 müsste diese CD erschienen sein. 2002 gab es auch ein Album von Dragonland, das hört auf dem wunderbaren Titel Holy War. Also unglaublich kreativ. Und davon nehmen wir mal den am zweithäufigsten gespielten Song auf Spotify, Forever Walking Alone, denn der am häufigsten gespielte Song von diesem Album wäre The Never Ending Story und das ist auch eine Coverversion. Ich glaube, ihr kommt drauf. worum es ging.
Das klingt wie eine Kombination zweier anderer Songtitel, die ich kenne. Aber gut, ja,
spannend. Sehr häufig so.
Kenne ich gar nicht. Höre ich mir sehr gerne mal an.
Dragonland
kennst du? Dragonland.
Den Namen werde ich im Leben nicht mehr vergessen.
Es gab doch mal diesen Power Metal Songtext oder Bandnamen.
Ja, ja, Generator, genau. Power Metal.
Und tatsächlich ist es mir gelungen, einige Rhapsody-Songtitel herauszubekommen durch Zufallsgenerator.
Beyond the Gates of Infinity Sword.
Ja, zum Beispiel.
Komm mit mir ins Dragonland.
Ich fand es übrigens toll mit deiner Zeitreise da, mit der Eternal Glory und sowas.
Eternal Glory, die Edition Version.
Die meisten Songs davon kannte ich tatsächlich und fand ich auch selber gut in der Zeit. Wann ist denn eigentlich Symphony of Enchanted Lands irgendwie jubiliert unterwegs so?
Auch
muss jetzt. Doch auch jetzt irgendwann sein, oder?
Ist das nicht ja. von... Ja, wobei
ja,
war
es
letztes
ist von 98, letztes Jahr war das. Ja. Es ist von 98, auch knapp verpasst die Gelegenheit. Wir brauchen noch ein schönes Zitat zum Abschluss.
Du hattest doch schon was.
Hatte ich was?
Du wolltest die Textzeile von Secret Alibi.
Ja, aber die hatten wir ja schon. Aber es ist wunderbar, wenn das schon der Untertitel dieser Folge ist, beenden wir das Ganze mal mit einem ja, sehr tiefgehenden, sehr durchdachten Zitat. Leute, immer dran denken, hört weiter den Podcast und Ding by Ding, can you dig my dong?
Fühlt euch nicht persönlich angesprochen.